Schönen guten Abend und herzlich willkommen zu dieser Sendung. Am Mikrofon ist Jutta Schorstag. Heute geht es bei uns um einen ganz speziellen Bereich aus dem großen Thema Integration, nämlich um Integration mittels Kultur. Als die Flüchtlinge kamen, mussten sie zuerst mit dem Nötigsten versorgt werden: Schlafplatz, Nahrung, medizinische Versorgung. Die Kommunen haben seinerzeit Vorbildliches geleistet, wie etwa hier bei uns in Wiesbaden. Und bald machte man sich Gedanken darum, wie es weitergeht. Wie lernen die Flüchtlinge Deutsch? Wie schafft man Integration? Und fragte nach den Aufgaben der Kultur. Das Kulturamt dieser Stadt hat als zuständige Stelle in Zusammenarbeit mit dem Integrationsamt ein bemerkenswertes Sonderprojekt mit einem Sonderetat gestartet. Mit 50.000 Euro wurden ganz verschiedene Projekte unterstützt. Über einige werden wir heute informieren. Für die Leiterin des Kulturamts, Ingrid Roberts, stand am Anfang die Überlegung, was Kultur dazu beitragen kann, dass sich Flüchtlinge hier willkommen fühlen. Und wir fragen Sie, welche Rolle spielt denn Kultur im Integrationsprozess?
Ich glaube, das ist für alle unterschiedlich. Das kommt ein Stück weit auf den Blickwinkel an. Es wird sicher am Ende der Kette Menschen geben, die sagen, am wichtigsten ist es, dass die Leute erstmal beschäftigt werden und nicht in der Stadt oder im Wohnheim rumhängen. Das wäre sicher der kleinste gemeinsame Nenner, über den wir nicht reden. Ein anderer Aspekt hat eine Flüchtlingsfrau, die in einem Ausstellungsprojekt beteiligt war, formuliert mit dem Begriff: Kultur war für uns ein Heilungsmittel. Das heißt, es gab da auch einen therapeutischen Aspekt bei dem Thema, Flüchtlinge beschäftigen sich in kulturellen Sparten. Das waren ja sehr unterschiedliche Projekte. Die waren ja in allen Genres, im Theaterbereich, im Ausstellungsbereich, Informationsbereich, im Tanzbereich auch ganz stark. Sehr viel war in der bildenden Kunst, in Workshops, in Projekten, aber es gab auch ganz andere Projekte, wie zum Beispiel das Heimatschmieden, also der Umgang mit diesem Feuer in der Öffentlichkeit und Schmiedearbeiten machen, auch so ein Projekt gab es. Die Bedeutung dieser Projekte für die Flüchtlinge war, glaube ich, ganz, ganz unterschiedlich. Es gibt zwei Aspekte. Das eine ist, welche Bedeutung haben diese Kulturprojekte für die Flüchtlinge? Und das andere ist, welche Bedeutung haben diese Projekte für die Wiesbadener? Denn wir haben kein einziges Projekt gemacht, was nur für die eine oder nur für die andere Gruppe war. Klar gab es auch Informationsveranstaltungen, aber wir haben sehr darauf geachtet, dass die Projekte integrativ, das heißt in Kooperation zwischen Wiesbadenern und Flüchtlingen stattfanden. Ich glaube, dass der wichtigste Aspekt da war das gegenseitige Verständnis, dass sich kennenlernen, das Verständnis füreinander entwickeln und das miteinander umgehen. Welche Sprache finden wir denn überhaupt gemeinsam? Also ganz praktisch von der tatsächlichen Sprache. Es waren ja einige dabei, die sprachen bis zu dem Zeitpunkt, als sie hier ankamen, auch noch kein Englisch. Das heißt, die hatten sogar untereinander Schwierigkeiten, eine gemeinsame Sprache im eigentlichen Sinne zu finden. Das gemeinsame Sprachefinden bestand aber auch darin, in welcher Ausdrucksform. Es gibt für manche Kulturen ein Verbot, zum Beispiel in den Zeichenworkshops Menschen zu zeichnen oder Porträts anzufertigen. Das war undenkbar. Also da wurde auch drüber nachgedacht, zum Beispiel in einem Projekt, da haben Flüchtlinge gemeinsam ihre Flucht gestaltet, ihre Fluchtroute und auch bestimmte Ereignisse, die da stattgefunden haben, dann durch Symbole, durch Bilder, durch Fotografien, durch Zeichnungen. Und auch da musste erst eine gemeinsame Ausdrucksform, eine gemeinsame Sprache gefunden werden. Das heißt, Sie haben gefragt, welche Bedeutung hat denn das Projekt? Ich glaube, dass der integrative Charakter dieser Kulturprojekte gar nicht unterschätzt werden darf. Indem ich jemand erkläre, was sind denn die Wertsysteme, was sind denn die Alltagsregeln in einer Gesellschaft, denn das ist es doch, worum es geht. Es geht ja nicht um den Gesetzestext, den ich beherrschen muss, wenn ich in ein anderes Land komme, sondern es geht darum, wie sind denn hier die Alltagsregeln, was ist denn üblich, darf ich mit Fingern auf jemanden zeigen oder... Das sind ja die ganz einfachen Dinge, über die wir da reden, die kennengelernt werden müssen und die verunsichern. Das geht uns ja selbst auch so, wenn wir in eine völlig andere Kultur kommen.
Sie haben jetzt gleich schon Beispiele gesagt, das ist sehr schön. Ich möchte aber noch mal fragen, es handelt sich um Förderprojekte. Zu welchem Zeitpunkt haben Sie denn beschlossen, diese Förderprojekte aufzulegen?
Ich muss jetzt gerade mal überlegen, zu welchem Zeitpunkt das war. Ich glaube, es war 2015. Da gab es einen Termin zwischen dem Integrationsamt und dem Kulturamt und wir haben gemeinsam beschlossen, ein Kooperationsprojekt zu machen.
Mit welchem Ziel?
Mit dem Ziel, Integration durch Kultur zunächst mal zu untersuchen. Wir stehen ja noch völlig am Anfang. Bundesweit gibt es noch kein Konzept für die Integration von geflüchteten Menschen in Deutschland. Es gibt es tatsächlich noch nicht. Es gibt die Erstversorgung, wie Sie schon gesagt haben, aber es gibt kein mittel- und langfristiges Konzept für Integration. Wir haben an einer Stelle angesetzt, wo wir praktisch noch in einer Untersuchung sind. Integration mit den Mitteln von Kultur.
Und das hat bis jetzt hier und heute ganz gut funktioniert. Sind Sie zufrieden?
Ich muss sagen, ich bin mehr als zufrieden. Also wir sind in der Konzeptgruppe zwischen Integrationsamt, Sozialamt und Kulturamt. Wir treffen uns regelmäßig und evaluieren auch. Wir sind sehr überrascht von der großen Wirkung und von dem großen Erfolg, die wir mit relativ kleinen Mitteln erzielt haben. Wir hatten einen Grundstock von 50.000 Euro. 30.000 aus dem Etat des Kulturamtes und 20.000 aus dem Integrationsamt, also ein Grundstock von 50.000. Und wir haben damit die Kultureinrichtungen in der Stadt gebeten, Projekte anzubieten mithilfe dieser Mittel. Da kam die erste Überraschung. Wir hatten Anträge in Höhe von 300.000 Euro und etwas mehr noch, es waren über 300.000 Euro. Und wir hatten 50.000 Euro zur Verfügung. Das heißt, wir mussten auswählen. Wir haben also dann sehr dezidiert einen Kriterienkatalog zur Vergabe dieser Mittel erarbeitet. Und einer der wichtigsten Punkte war eben diese Vorgabe, das Projekt muss mit den Flüchtlingen entwickelt werden. Das heißt, es genügt nicht, wenn, ich sag mal jetzt, ein Veranstalter sagt, ich mache jetzt eine Veranstaltung und das Kulturamt zahlt die Eintrittskarten und karrt einen Bus voll Flüchtlinge aus dem Wohnheim hierher und dann machen wir eine extra Aufführung. Das ist keine Integrationsarbeit, das ist eine Belustigung oder Beschäftigung für einen Tag. Sowas haben wir nicht gefördert.
Was hat denn am besten funktioniert?
Von den Projekten, die wir gefördert haben, die Frage kann ich so nicht beantworten. Die Projekte waren so verschieden und so vielfältig. Die haben sehr unterschiedlich funktioniert. Manche mussten auch korrigiert werden. Man muss sagen, wir sprechen über unterschiedliche Mentalitäten. Also es war sehr schnell die Klage da der Verbindlichkeit. Wer ist denn wann wo? Wann trifft man sich denn? Und wenn ein Projekt angefangen ist und muss dann auch weiter bearbeitet werden von einer bestimmten Gruppe, wie stellt man denn sicher, dass die Teilnehmer dann auch wirklich alle immer wieder dabei sind? Also dass man eine Kontinuität und eine Verbindlichkeit schafft. Das sind Mentalitätsunterschiede. Aber auch das war interessant, weil es nämlich eine eigene Diskussion dann ergeben hat.
Insgesamt sind etwa 20 Projekte unterschiedlichster Art gefördert worden, wie die Kulturamtsleiterin Ingrid Roberts sagte. In der Folge stellen wir ein paar von ihnen vor. Hopeful Arrival – Willkommen in Wiesbaden heißt das biografisch orientierte Kunstprojekt für Frauen, aufgelegt vom Frauenmuseum Wiesbaden. Was wir uns darunter vorzustellen haben, erklärt Kim Engels.
Wir haben einen gemeinsamen Arbeitsprozess initiiert, Und zwar mit einer afghanischen Künstlerin, Sarah Nabil, mit Teilnehmerinnen ganz hauptsächlich aus Afghanistan und Syrien und haben uns gefragt, diese hoffnungsvolle Ankunft in Deutschland, was bedeutet das denn tatsächlich? Welche Dinge hier sind eigentlich im Erwartungshorizont? Was ist ganz neu? Was bringen die Frauen mit? Was haben sie aber auch zurückgelassen? Was hoffen sie hier tatsächlich erreichen zu können? Und in diesem Arbeitsprozess haben wir dann festgestellt, dass die Frauen ganz wesentlich immer wieder das Haus thematisiert haben oder einen Raum für sich mit dieser hoffnungsvollen Ankunft. Und so haben wir dann auch in der Umsetzung dieser künstlerisch-biografischen Arbeitsprozesse das Haus als zentrales Ausgangsthema genommen, haben auch in die Ausstellung tatsächlich ein gemeinsam gebautes Holzhaus gesetzt, das wir innen und außen mit Papier verkleidet haben. Und im Inneren des Hauses haben die Frauen in Schwarz-Weiß aufgezeichnet, was sie zurückgelassen haben. Und außen, an der Außenwand des Hauses, fanden sich Worthälften. Und diese Worthälften waren über Fäden verbunden mit übergroßen Porträtaufnahmen. Und quer über das Gesicht der Frauen stand dann die erste Worthälfte. Also so konnte beispielsweise auf der Fotografie stehen gleich. Und wenn wir den Faden dann verfolgt haben an die entsprechende Außenseite des Hauses, stand dann zum Beispiel Berechtigung. Sodass dieses zusammengesetzte Element über ein, ja, wie Lebensfaden miteinander verbunden, sehr deutlich gemacht hat, was so die zentralen Wünsche der Einzelnen sind, was sie hoffen vorzufinden. In dem Falle war Gleichberechtigung natürlich nur ein Ausschnitt für das, was speziell jetzt diese Frau damit verband. Sie hat es ja auch als zentrales Wort gewählt. In dem Falle Gleichberechtigung von Frauen und Männern und von Religionen.
Wie viele Frauen haben denn teilgenommen an dem Projekt?
16. 16 Frauen plus Künstlerin und ich. Wir haben uns einmal wöchentlich getroffen. Wir haben miteinander gearbeitet, miteinander gelacht, miteinander geweint auch. Gerade auch bei den Fluchtgeschichten. Das war sehr, sehr, sehr berührend. Und wir haben dann geschaut, wie können wir das, was wir jetzt voneinander gelernt haben, möglichst gut umsetzen. Und da kann ich als praktisches Beispiel vielleicht die Ausstellungseröffnung nennen, weil wir haben gefragt, wie soll die Eröffnung stattfinden? Und die Antwort war einhellig, nicht deutsch. Also was immer deutsch ist, das nicht. Stattdessen haben die Frauen entschieden, dass sie kochen möchten. Es wurde also ein ganz großes Buffet aufgebaut. Es wurde erst zusammen gegessen und getrunken. Dann gab es natürlich auch Ausstellungsreden, aber dann war es ganz stark im Miteinander.
Aber die Frauen hatten doch eine Vorstellung dann vom Deutschen, wenn sie sagen, sie wollen die Ausstellungseröffnung nicht deutsch. Was müssen wir uns darunter vorstellen?
Das hatten wir schon während des Erarbeitungsprozesses auch. Also für mich ist es selbstverständlich. Ich sage, wir machen dieses und jenes, ich stimme den Termin ab und das war's dann. Ja, das war ein gemeinsamer Lernprozess. Das ist zum Beispiel ganz deutsch. Ein Termin ist, formulieren wir es mal so, der Vorschlag eines möglichen Zusammenfindens. Das muss also noch ein paar Mal dazwischen wiederholt werden und dann geht es eben auch nicht immer ganz pünktlich los, obwohl das war auch ein Lernprozess auf der anderen Seite. 12 Uhr war dann eben Punkt 12. Also das hat dann schon noch funktioniert.
Das haben dann alle eingesehen, dass es Vorteile hat, wenn tatsächlich alle um 12 kommen,
ja,
und
genau,
nicht erst um 3 oder 4.
Genau, ja, genau, genau.
Und ihr als Deutsche habt keinen Vorteil darin gesehen, dass 12 nicht mehr 12 ist, sondern eigentlich,
ja,
viel später,
genau.
Ja.
Ja, genau. Also das Thema pünktlich war und ist, glaube ich, so etwas, was in den Lernprozess mit reingehört, diese wirklich doch sehr andere Kultur. Aber auch das eher Reden oder eher ein formales Beieinandersein üblich ist. mit einem bestimmten Grund, mit einer bestimmten Ausrichtung. So.
Also das ist Deutsch?
Ja. Mhm. Und ein Austauschen miteinander, eine ganz andere Form von Smalltalk zum Beispiel auch oder Annäherung, eher einen Tee zusammen trinken, Essen spielt eine ganz wichtige Rolle. Das ist dann etwas auf Gewünschtes. Also, und es war für die Ausstellungseröffnung sehr gewünscht.
Und die Ausstellungseröffnung war dann erfolgreich?
Ja, sehr. Sehr.
Viele Besucher?
Ja, viele Besucherinnen und Besucher. Die Frauen waren da. Zum Teil hatten sie die ganze Familie mitgebracht, wenn sie eben mit Familie hier waren. In jedem Fall die Kinder, was wir auch sofort bemerkt haben. Und viele interessierte Besucherinnen und Besucher, die tatsächlich gekommen sind, um mal zu schauen, was hat es denn hier als Arbeitsergebnis.
Und was war nun in der Ausstellung zu sehen, außer dem Haus?
Das Haus, genau die Innen- und Außenseite, die Fotografien von allen Teilnehmenden, der Lebensfaden, der das Ganze miteinander verbunden hat. Dann hatten wir an einer Wand dargestellt die Fluchtrouten und hatten uns da aber beschränkt auf die sogenannten Balkanrouten, weil das die wesentlichen Routen waren, die die Frauen genommen hatten. Und wenn sie von der Flucht erzählt hatten, war es immer eine der dort dargestellten Routen. Dann hatten wir zusätzlich Zeichnungen dabei, weil diese hoffnungsvollen Erwartungen, wir haben diese Frage ganz am Anfang gestellt und dazu gab es dann entsprechende Zeichnungen und die haben wir auch in die Ausstellung direkt integriert. Aus einem anderen Arbeitsprozess mit Tonfiguren, die Auseinandersetzung mit dem weiblichen Körper, hatten wir einige Beispiele dabei und wir hatten eine Arbeit von Sarah an der Wand und zwar wie ein Rechteck aufgebaut. Dazu hatte sie dann Stifte gelegt und kleine quadratische Papierstücke und hat alle Besucherinnen und Besucher gebeten, sich doch vorzustellen, sie wären jetzt und hier Flüchtling in einem fremden Land. Was wären denn ihre Wünsche, die sie nun mit der Ankunft in einem völlig fremden Land verbinden?
Was ist da rausgekommen?
Das war ganz schön ähnlich. Freunde stand dort, Sicherheit, eine freundliche Aufnahme, aber eben auch sämtliche Grundbedürfnisse.
Ist dieses Projekt einmalig gewesen oder wird an eine Fortführung gedacht?
Das Projekt, so wie es dort war, ist abgeschlossen. Eine Fortführung durchaus schon. Also wir haben immer noch einen Treff hier im Haus, der hier stattfindet. Wir haben auch eine bestimmte Vorstellung, wie wir die Arbeit gerne weiterführen möchten. Immer auch kombiniert mit Spracherwerb und mit dem Auftreten speziell der Frauen in der Öffentlichkeit.
Welche Rolle spielt denn die Kultur überhaupt beim Integrationsprozess?
Ich persönlich glaube, eine große, eine sehr große. Weil Kultur ist im Prinzip immer auch ein Verstehen dessen und verorten können in dem, was mich hier umgibt. Und deswegen glaube ich, Kultur selbst zu thematisieren, ist ein ganz zentraler Zugangswinkel. Ein Hebel förmlich.
Hopeful Arrival, eine eindrucksvolle und berührende Ausstellung, die nicht nur den Machern, sondern auch den Besuchern und Besucherinnen etliche Einsichten vermitteln konnte. Zu ihnen gehörte auch Ingrid Roberts, die Leiterin des Kulturamts.
Ich fand das deshalb so wichtig, weil das für mich so einen Denkanstoß nochmal ergeben hat. Ich habe mich mit etlichen dieser Frauen unterhalten und da geht es natürlich immer auch in die persönliche Geschichte. Die Frauen haben ja Unglaubliches erlebt, die kommen aus unglaublichen Bedingungen hierher und lernen zunächst Deutsch und haben natürlich auch Wünsche und Vorstellungen, wie ihr Leben hier weitergehen wird. Die wissen ja, sie werden sehr lange, wenn überhaupt je, wieder in ihre Heimat zurückkehren können. Das sind junge Frauen, die meisten hatten Kinder. Und die mussten irgendwie Perspektiven entwickeln. Und interessant war dieses Reden über, was möchte ich denn, welche Wünsche habe ich denn, Das führte auch dazu, die eigene Situation zu reflektieren. Ich erzähle mal ein Beispiel. Eine Frau hat mir, was viele andere auch gemacht haben, auf ihrem Mobiltelefon ganz viele Fotos gezeigt von ihrer Familie. Sie hat mir fast ausschließlich Frauen gezeigt. Mutter, Tanten, Schwestern, Cousinen, Großmutter und die weitesten Verwandten. Mir fiel auf, dass kaum Männer dabei waren. Irgendwann tauchte ein Bild auf mit einer Frau, die auf der Bühne stand. Und sie erzählte mir dann, das ist eine afghanische Frau, die mit 15 Jahren zwangsverheiratet wurde und dann mit ihrem Mann, der 50 Jahre älter war als sie, in der relativ frühen Zeit nach Deutschland geflüchtet und hat sich hat zunächst zwei Söhne geboren und sich dann von diesem Mann in Deutschland scheiden lassen. Sie hat dann, weil sie immer sehr gut singen konnte, eine Karriere gemacht als Sängerin und hat tatsächlich ihr Leben auch als alleinerziehende Mutter alleine bestritten, hat richtig sowas wie Karriere gemacht und wurde dann irgendwann auch nach Afghanistan zum Konzert eingeladen, als ich dann schon sehr bekannt war, wurde dort bedroht und musste sehr schnell wieder abreisen, weil die Situation für sie in Afghanistan viel zu gefährlich war. Ich habe die Frau dann gefragt, was ihr denn an der Frau so gut gefällt. Sie hat dann auch gesagt, das ist ihr Vorbild. Und dann erzählte sie, dass sie auch mit 15 zwangsverheiratet wurde. Und sie hat gesagt, ich werde das auch so machen wie die. Da hatte ich zum ersten Mal den Gedanken, möglicherweise sind Frauen, die ja zum Teil ganz schlecht gestellt waren und jetzt hierher kommen, obwohl sie hier nicht die gleichen Chancen haben von vornherein, wie es deutsche Frauen haben, trotzdem könnten sie die Gewinner dieser Flucht sein. Bestimmt nicht alle, aber ich glaube, einige davon werden diejenigen sein, die am stärksten davon profitieren können, weil sie hier die Möglichkeit haben, überhaupt ein eigenes Leben zu entwickeln, eine Zukunft zu entwickeln, einen Beruf zu lernen und wirklich eine positive Perspektive aktiv entwickeln zu können. Ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Schritt, der auch für unsere Gesellschaft dann wichtig ist.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde und unser Thema heute ist Integration mittels Kultur. Um Film geht es in unseren nächsten beiden Beispielen. Wir stellen ein Projekt für Jugendliche vor und danach eins für Kinder. Zunächst Lernort Kino. Die frühere Kulturdezernentin Rita Thies erklärt, wie es dazu kam.
Filme sind ja immer ein Angebot, über das, was man sieht, zu reden, aber auch über sich zu reden. Und so haben wir zusammen dieses Projekt entwickelt.
Wie sieht das genau aus?
Das sieht so aus, dass von den verschiedenen Berufsschulen, einmal von der Schulze-Delitzsch-Schule, dann auch von der List-Schule, Klassen zu uns kommen, also zum Teil mit Lehrer, weil sie dann zu diesem Zeitpunkt nachmittags Unterricht hätten. Und dann auch nochmal einzelne von anderen Berufsschulen noch, die kommen zu uns da nachmittags ins Monau-Kino. Die Monau-Stiftung und die FSK stellen uns für dieses Projekt freundlicherweise das Kino umsonst zur Verfügung, den Kinovorführer. Und Birgit Göllnich und ich führen dann anschließend mit denen Filmgespräche. Und einige der Filme sind auch begleitet worden von Professor Grendel von der Fachhochschule in Wiesbaden, von dem Fachbereich Sozialwissenschaften, die dann gerade die Identitätsbildung im Hinblick auf Frauenrolle, Männerrolle dann nochmal ein bisschen sich genauer angeguckt haben. Die haben da ein bisschen ausführlichere Interviews gemacht. Aber im Prinzip machen wir nach dem Film ein Filmgespräch und das haben wir zum Teil ganz unterschiedlich gemacht, manchmal gemeinsam im Kino, dann haben wir auch schon mal kleinere Gruppen gebildet. Also wir haben da auch so ein bisschen experimentiert und zum Teil arbeiten dann auch die Lehrer dann nochmal im Anschluss am nächsten Tag. Die haben immer erzählt, es gibt großen Diskussionsbedarf oft und die diskutieren dann eigentlich oft in den Klassen munter weiter.
Welche Filme sind das denn gewesen und wer sucht die aus?
Also Birgit Göllnich und ich, wir suchen die gemeinsam aus. Das sind Filme wie Leroy oder Verstehen Sie die Belliers? Oder auch Cinema Paradiso war zum Beispiel dabei.
Nach welchen Kriterien sucht ihr die Filme aus?
Erstmal muss man gucken, sind die Filme geeignet, dass die bildstark sind, dass sie sozusagen für Anfänger, zu Anfang Sprachanfänger, auch geeignet waren. Kann man die verstehen, indem man, wenn man vorher nur ein paar Hilfen gibt. Also wir stellen immer Arbeitsblätter vorher, dass sie sozusagen nicht über den Film erfahren, aber vielleicht mit der Thematik, die in dem Film eine Rolle spielt, umgehen können. Dass sie bestimmte Wörter schon mal gehört haben. Also das bekommen sie vorher. Und nach dem Film anschließend versuchen wir dann, in das Gespräch zu kommen. Also ein Kriterium ist die Frage, ist dieser Film sprachlich geeignet? Also ist der verständlich für die? Ist der bildstark? Und dann natürlich nach Themen. Also der nächste Film, den wir zeigen werden, wird zum Beispiel das Thema Cybermobbing behandeln oder Fake-Profile auch. Dann gibt es so die Frage, wie wird hier mit Neonazis umgegangen? Wie sind Frauen- und Männerrollen verteilt? Wie setze ich meine Träume um? Wie folge ich denen oder nicht? Wie ist das Verhältnis zu Eltern? Also alles das, was sozusagen im Leben der Jugendlichen hier, auch was in eine Rolle spielt, kommt darin vor.
Wie viele Filme habt ihr schon gezeigt?
10.
Und wie ist die Resonanz? Wie viele Jugendliche gucken da?
Im Prinzip, wir haben also so mit 80 angefangen und natürlich schrumpft die Gruppe immer mal, weil dann plötzlich irgendeiner was ganz anderes macht oder vielleicht sogar das nicht mehr da ist, das Land verlassen muss. Also da gibt es so ein bisschen Bewegung, aber ich sag mal so 50, 60 sind wir immer.
Welche Erfahrungen habt ihr denn jetzt gemacht? Also wie kommen die Filme an? Wird das erfüllt, was ihr euch vorgestellt habt und vorgenommen habt?
Ja, die Jugendlichen kommen sehr, sehr schnell sozusagen meistens auf den Punkt, worum es in diesem Film geht, was ist Thema. Sie sind auch in der Lage, die meisten Inhalte so in den Details und Verästelungen ganz, ganz gut zu verstehen. Nein, das funktioniert und dann bekommen wir hinterher auch manchmal ganz spannende Diskussionen, also wie über Frauen und Männerrollen oder wie das sind. Also das, ich glaube schon, dass das ein richtiger Weg ist, weil es gibt ja genau wie beim Reden über Bücher, beim Reden über Filme immer die Möglichkeit, ja, über sich zu reden, aber das sozusagen über Figuren zu tun und damit auch eine gewisse Distanzierung herzustellen oder auch zu erfahren. Und das ist natürlich das ganz Großartige vom Film und vom Reden über Film. Die Jugendlichen können über das reden, was sie bewegt. Und es sind auch Filme, die für die interessant sind. Also insofern würde ich sagen, schafft man das schon, die damit abzuholen.
Gibt es etwas, was noch bemerkenswert wäre, also wo sich zeigt, dass die Flüchtlinge aus unterschiedlichen Kulturen kommen, dass es da doch einen Zusammenprall gibt oder Missverständnisse oder so?
Was mich sehr berührt hat, war zum Beispiel bei dem Film Verstehen Sie die Belliers. Da geht es darum, dass ein junges Mädchen, was in der gehörlosen Familie groß wird, dass dieses Mädchen sozusagen den ganzen Bauernhof und die Organisation der Eltern da schmeißt. Und jetzt stellt sich raus, dass die eine Wahnsinns-Singstimme hat. Sie ist die Einzige, die also nicht sprach- und gehörlos ist, sondern sie ist sozusagen, sie kann singen und zwar wunderbar. Ja, und kann zu einer Gesangsausbildung nach Paris kommen. Und das ist natürlich und muss sozusagen sich gegen die Familie entscheiden, in Anführungsstrichen, um dann ihren Traum zu verwirklichen. Und das hat viele junge Leute doch sehr berührt, die dann gesagt haben, ja, das musste ich auch. Ja, ich bin also gegangen und dieses sich losmachen von der Familie, von dem sich aufmachen, um zu sagen, ich muss jetzt hier weg. Ja, ich kann jetzt hier nicht bei euch bleiben. Also dieses sich losmachen müssen, um bestimmte Dinge zu erreichen. Jetzt war das bei denen ja oft eben, das war ja der Situation geschuldet, sie mussten weg. Aber bei vielen ist auch das Gefühl dann da gewesen, ich habe dann die Familie im Stich gelassen. Ja, also das war zum Beispiel eine Diskussion, die nebenbei bei diesem Film dann auch eine Rolle gespielt hat.
Wie oft gibt es denn Kinoprogramm?
Im Prinzip einmal im Monat.
Und dieses Projekt soll weiterlaufen?
Ne, wir haben das für ein Jahr angesetzt und jetzt, wir haben noch 2 Filme, die wir noch zeigen werden. Und dann ist das Jahr zu Ende. Und diejenigen, die immer da waren, die bekommen auch ein Zertifikat von uns.
Rita Thies, Dankeschön.
Bitte.
Sebastian Schnorr von der Murnau-Stiftung. Herr Schnorr, sind Sie gut gelaunt?
Ja, das bin ich, definitiv.
Hat das einen Grund?
Wir hatten heute unser Kino für Flüchtlingskinder, mittlerweile die 9. Ausgabe.
Erzählen Sie doch mal bitte von dem Programm. Was machen Sie denn da?
Also wir bieten für Kinder von Flüchtlingsfamilien, die hier in Wiesbaden eine Erstaufnahmeeinrichtung sind, bieten wir regelmäßig, normalerweise alle 6 Wochen, Kinonachmittage an. Wir haben ein schönes, buntes Programm, teilweise natürlich aktuelle Animationsfilme, aber auch Astrid Lindgren. Da wechseln wir immer so ein bisschen ab, damit wir natürlich auch versuchen, die unterschiedlichen Geschmäcker ein bisschen zu bedienen. Und wir zeigen die Filme komplett und nach den Filmen gibt es dann immer noch ein bisschen was zu essen und zu trinken und jedes Kind bekommt dann auch am Ende noch ein Geschenk.
Oh, das ist ja toll. Für welche Altersklasse ist das?
Die meisten Kinder, die zu uns kommen, sind so im Alter von 5 bis 9 Jahren. Es sind auch ein paar kleinere dabei. Deswegen versuchen wir auch immer, Filme ausschließlich zu wählen, die eine Altersfreigabe ab 0 haben.
Und haben Sie eine Rückmeldung, wie die Kinder die Filme finden?
Also die Kinder sind meistens sehr, sehr begeistert. Zum einen gehen ganz selten nur Kinder aus dem Kinosaal raus, während der Film läuft. Und danach ist meistens die Euphorie da und es wird geklatscht. Und beim nächsten Termin freuen sich dann die Kinder auch schon wieder sehr, wenn sie wieder da sind.
Herr Sebeditz hat mal gesagt, also wenn man die Kinder sieht, wenn Sie den Film gucken und wie begeistert Sie sind, dann geht einem das Herz auf. Geht Ihnen das auch so?
Ganz klar. Also bei mir ist immer so ein ganz wichtiger Moment. Ich mache immer vor den Filmen am Anfang noch eine kurze Ansage und begrüße nochmal alle. Und wenn ich da Hallo in die Menge sage, dann kommt mir so wie im Chor ein Hallo entgegen. Und das ist immer so ein ganz besonderer Moment.
Und welche Kinder kommen denn nun in den Genuss, ins Kino gehen zu dürfen? Es gibt ja eine ganze Menge Kinder in dem Alter, aber es passen ja nicht alle rein. Also hier gibt es 100 Plätze.
Genau, wir haben da eine enge Kooperation mit dem Amt für Integration hier, die die Tickets bekommen und dann auf die Erstaufnahmeeinrichtungen verteilen, nach einem bestimmten Schlüssel, je nach Bedarf. Die meisten Kinder sind tatsächlich aus der Erstaufnahmeeinrichtung in der Mainzer Straße, weil es eben räumlich auch sehr nah ist.
Und Sie haben gesagt, dass es da schon mittlerweile Kinoprofis gibt, die jedes Mal in jede Vorstellung kommen und sie sich ansehen und genau Bescheid wissen.
Auf jeden Fall. Wir haben hier schon richtige kleine Filmfans herangezogen, sage ich mal, die seit dem ersten Termin, damals war es Shaun das Schaf, dabei gewesen sind und immer wieder begeistert ins Kino kommen. Und das ist natürlich auch besonders schön zu sehen, dass man sich da den Kinonachwuchs, sage ich mal, selbst heranziehen kann.
Sagen Sie noch mal ein paar Titel.
Weitere Titel, die wir bisher hatten, waren natürlich auch Animationsfilme wie die Minions oder ein Film über Störche, auch ein ganz aktueller Animationsfilm. Wir haben aber auch zum Beispiel Michel aus Lönneberger schon gehabt und Pippi Langstrumpf, was extrem gut angekommen ist, obwohl der Film ja schon ein bisschen älter ist.
Und es ist international oder kann man da noch differenzieren, was bei wem gut ankommt?
Normalerweise ist es wirklich so durch die Bank, dass die Filme sehr gut ankommen. Wir hatten am Anfang etwas Angst wegen der Sprachbarriere und haben dementsprechend auch mit Shaun das Schaf, also ohne Sprache, angefangen. Haben aber schnell gemerkt, dass die Kinder sehr, sehr viel mitnehmen einfach. Das eine oder andere Kind, was jetzt noch nicht so viel Deutsch kann, dann aber durchaus auch über visuelle Reize einfach dann einiges mitbekommt und versuchen aber die Filminhalte schon relativ einfach zu halten.
Und ich nehme an, da es ein erfolgreiches Programm ist oder ein erfolgreiches Projekt, wird es weitergeführt.
Ganz genau. Also alle Beteiligten, das ist neben der Murnau-Stiftung noch die Freiwillige Selbstkontrolle der Filmwirtschaft, die Filmbewertungsstelle und das Kuratorium Junger Deutscher Film sind alle weiterhin mit an Bord. Und wir werden auch, wie schon im letzten Jahr, wieder vom hessischen Finanzministerium mit einem kleinen Geldbetrag gefördert, womit wir dann eben Geschenke und Sachmittel abdecken können.
Hier ist Radio Rheinwelle 92,5 mit der Blauen Stunde. Bei uns geht es heute um Kultur und Integration. Kinder gucken gern Filme, aber ebenso gern singen sie. Das wissen wir von Christoph Nielbock, dem Leiter der Wiesbadener Musik- und Kunstschule. Er erklärt uns das Projekt Liederinsel.
Es ist uns gelungen, dank zahlreicher Unterstützer und Sponsoren, ein, ich würde es schon sagen, in der Region außergewöhnliches Projekt zu realisieren, das darauf abzielt, Kinder im Alter von etwa 8 Jahren, also in der zweiten Grundschulklasse, durch das eigene Tun, durch Singen an Musik heranzuführen. Das lässt sich jetzt so ganz einfach sagen, aber dahinter steckt eine unglaubliche Logistik, die aber durch eine Institution wie die Wiesbadener Musik- und Kunstschule so organisiert werden kann, dass wir heute im Jahre 2017 an jedem Freitag nachmittags in Dutzenden von Klassen zu Besuch sind und mit allen Kindern dieser Klassen ein gleiches Repertoire singen. Da sind natürlich auch dann vor allen Dingen viele Migrantenkinder dabei und das gehört auch zum Projekt dazu, dass der Spracherwerb durch das gemeinsame Singen mit gleichaltrigen Kindern natürlich enorm erleichtert wird. Die Liederinsel in den Wiesbadener Grundschulen hat ein ausgesprochen modernes Konzept, was von den Singpaten entwickelt wird in vielen Besprechungen und Konferenzen. Und das Konzept zielt darauf ab, eine junge, dynamische Literatur mit sehr viel Bewegung, mit sehr viel Animation und mit sehr viel, ich sage mal, Temperament an die Kinder heranzubringen. Die Kinder lernen das sehr schnell. Es sind deutschsprachige, es sind englischsprachige, es sind internationale Beiträge, es sind Lieder aus dem Pop-Bereich, es sind Evergreens. Man wird es sogar nicht glauben, dass Kinder im letzten Jahrgang mit einer unglaublichen Begeisterung Trund in der grünen Au gesungen haben. Und danach kamen dann Rock-Versionen, die übertragen wurden in Kinderverse. Kurz und gut, es ist nicht das traditionelle Liedgut der Volksmusik, sondern es ist eine aktuelle, frische, lebendige, junge Literatur. Wir machen immer wieder die Feststellung und unsere Singpaten bestätigen das auch mit einer müden Handbewegung. Innerhalb von 2-3 Wochen ist durch das Medium Musik es möglich, dass Kinder Texte memorieren. Es ist ganz erstaunlich, wir haben ja jetzt zum zweiten Mal erlebt, wenn wir alle Kinder einladen zu einem abschließenden Singfest in das Staatstheater, in das Große Haus, dann bebt quasi das ganze Parkett, weil da sind hunderte von Kindern, die gemeinsam ihre Texte drauf haben und die sich auf die Refrains und auf die Höhepunkte freuen. Und wer den Text nicht drauf hat, wird mitgerissen von den anderen Kindern. Es ist auch natürlich das Prinzip des gemeinsamen Lernens. Das ist viel leichter. Also über Textprobleme und Textschwierigkeiten diskutieren wir intern überhaupt nicht. Das größte Problem ist die Organisation. Können wir alle Klassen bedienen? Kommen wir rechtzeitig hin? Was ist mit Nachholstunde oder was ist mit Kindern, die 2 Wochen krank waren? Alles andere geht von selber. Unsere Einheiten sind auf 20 Minuten eigentlich angelegt und wir gehen quasi von Klassenzimmer zu Klassenzimmer. Oder die Kinder kommen in die Aula, je nachdem wie die Schule aussieht. Und es ist wie eine Multivitaminspritze sozusagen. Und das geht von 0 auf 100 innerhalb kürzester Zeit. Und ich habe es mir selber öfters angeschaut, weil es ist eine der belebendsten und anrührendsten Unterrichtsformen, die wir hier in Wiesbaden durchführen können. Die leuchtenden Augen der Kinder, die Begeisterung und die Freude und vor allen Dingen die wahrnehmbare Verwandlung vorher und nachher. Und das wird uns auch von den Schulen immer wieder bestätigt. Wenn die Kinder ihre 20 Minuten gesungen haben, ist das wie eine Wolke des Wohlbehagens, die sich in der Klasse ausbreitet. Und nach all den Jahren unserer musikpädagogischen Erfahrung stehen wir auch wirklich zu der Aussage, Kinder, die im Klassenverband gemeinsam musizieren, erfahren mittelfristig eine Veränderung im sozialen Miteinander, im Umgang untereinander. Und das ist einer der mit der wertvollsten Begleiterscheinungen, die wir mit Musik erreichen können.
Dankeschön. Christoph Nielbock von der Musik- und Kunstschule in Wiesbaden. Das Projekt Liederinsel. Eindrucksvoll. 800 bis 1000 Kinder werden wöchentlich erreicht. Jeden Freitag 20 Minuten in 47 Schulklassen in 16 Grundschulen. Tolle logistische Leistung unter anderem. An dieser Stelle sollen Sie alle mal gewürdigt werden. Alle, die ihre Zeit und Geduld und Nerven investieren, um diese Projekte erfolgreich und nutzbringend werden zu lassen. Respekt! Unser letztes Beispiel eines gelungenen Projekts führt in die Oper. Opera Tasting heißt es und will 18- bis 28-jährigen Flüchtlingen und bereits hier lebenden Migranten eine Kunstform der Hochkultur nahebringen und einen Begegnungsraum zum kulturellen Austausch schaffen. Armin Kretschmar vom Verein Camerata Nuova sagt, worum es dabei geht.
Wir versuchen, zwei Gruppen zusammenzuführen. Die eine Gruppe, das sind die Flüchtlinge, die Zuwanderer, die Asylbewerber, die vor kurzer Zeit oder vielleicht auch schon vor längerer Zeit in unser Land gekommen sind und nun versuchen, sich hier zurechtzufinden. Zumeist treffen wir sie in Sprachkursen oder bei anderen Aktivitäten. Und bei denen fragen wir dann an, ob sie Interesse hätten, sich mal mit dem Musiktheater, mit der Oper zu beschäftigen. Die Reaktion ist meistens sehr spontan und sehr positiv. Dann haben wir eine zweite Gruppe, das sind die Jungen, ich nenne sie einfach jetzt mal die Einheimischen, die aber zum großen Teil auch schon Migrationshintergrund haben, denn in dieser Altersgruppe, wir reden jetzt von einer Altersgruppe von 18 bis 28, ist der Anteil derer mit Migrationshintergrund bei 45-50%. Das sind oft junge Deutsche, die hier geboren sind, die aber mit unserer hiesigen Hochkultur eigentlich auch nur sehr wenig zu tun haben, sich dafür auch nur sehr wenig interessieren. Wenn sie aus ganz bestimmten gut funktionierenden Gemeinden kommen, zum Beispiel der syrischen Gemeinde oder der türkischen Gemeinde, dann sind sie dort eigentlich noch gefangen in ihrer kulturellen Welt und haben eigentlich kaum Kontakt zu unserer Kultur und schon gar nicht zur Hochkultur und erst recht nicht zur Oper. Und dann versuchen wir, diese beiden Gruppen gemeinsam auf Entdeckungsreise zu senden. Und das Ziel ist, wir wollen sie dann halt auch einmal in die Oper, in das Staatstheater einladen. Wir machen das zusammen mit dem Staatstheater Wiesbaden und mit dem Staatstheater Mainz. Und dort versuchen wir dann, nachdem wir Einführungen gemacht haben, und diese Einführungen sind für uns ganz wichtig, und diese Einführungen machen wir in sehr entspannter Form. Wir nennen die, das sind After-Work-Lounges. Und so um 6, 6:30 laden wir die ein zu einer Party, die wir Opera-Tasting nennen.
Wie oft?
Also wir machen so alle Monate, alle 6 Wochen machen wir eine solche Party. Und diese Party hat dann zum Ziel, dass wir ihnen dann eine Oper mal nahebringen, die wir anschließend in einem Abstand von 3 bis 4 Wochen im Staatstheater Mainz oder im Staatstheater Wiesbaden dann besuchen.
Also ganz konkret eine Oper alle paar Wochen.
Richtig.
Und welche Opern haben Sie jetzt vorgestellt?
Wir machen das jetzt schon seit vielen Jahren. Wir haben sehr einfache, in Anführungsstriche, Opern wie Così fan tutte. Aber wir waren mit diesen jungen Neuankömmlingen, jetzt Neuankömmling bezogen auf die Oper, auch in die Soldaten. Das heißt, wir waren ganz erstaunt, dass gerade die moderne Musik, die oft bei passionierten Opernfreunden nicht so großen Anklang findet, bei diesen jungen Menschen große Begeisterung findet und großes Interesse findet. Und das, ob das nun die Karmeliter in Mainz waren oder die Soldaten hier in Wiesbaden waren, findet großes Interesse. Genauso Interesse findet natürlich auch der Liebestrank, La Bohème, Hänsel und Gretel, Così fan tutte. Wir waren zwischenzeitlich in über 15 Opern mit diesen jungen Leuten und das kommt sehr gut an und wir werden jetzt auch in der neuen Spielzeit wieder in Mainz und auch in Wiesbaden wieder Angebote machen, wo wir wieder diese jungen Leute einladen. Es kommen immer neue hinzu, es sind auch ein paar alte, die immer wieder mal mitkommen wollen. Der Kreis wird immer größer. Wir haben so einen ich nenne es einfach mal offenen Besucherring. Das sind über 200 junge Leute, die regelmäßig mit uns in die Oper gehen wollen. Jetzt müssen wir schon sagen, gehen wollen, weil so viele Karten bekommen wir nicht. Wir bekommen zwischen 30 und 50 Karten von den Opernhäusern zu Sonderkonditionen und mehr. Und manchmal haben wir eben halt großes Interesse, da wollen 50, 60 mitgehen. Dann müssen wir sagen, wartet, beim nächsten Mal seid dann ihr dabei.
Hat Sie das erstaunt, dieses Interesse gerade von jungen Menschen, dass die keine Berührungsängste haben oder nicht fremdeln bei so einer völlig anderen Kultur?
Das ist sehr interessant, denn diese Frage, die wird immer wieder gestellt. Das Erstaunliche dabei ist, dass eigentlich die Zurückhaltung gar nicht so sehr bei den Zuwanderern, Flüchtlingen und Asylbewerbern zu entdecken ist, vielmehr bei den hier schon ja, in der Gesellschaft angekommenen, weil die haben halt ganz andere Interessen, die verbringen ihre Freizeit an ganz anderen Orten und die ist viel schwerer zu überzeugen, dass es sich lohnt, auch mal in eine Oper zu gehen, weil das ja auch ein Teil unserer Kultur ist. Dort können wir natürlich auch so ein bisschen sagen, ihr sollt vielleicht auch dran denken, einen gesellschaftspolitischen Beitrag zu leisten zur Integration Gleichaltriger.
Wie genau gehen Sie denn ins Detail, wenn es jetzt um eine Oper geht? Was erklären Sie zu den einzelnen Opern?
Also die Einführungen sind für uns ganz wichtig, weil wir versuchen uns so doch ein bisschen zu orientieren, was können wir eigentlich voraussetzen und worauf kommt es an? Beispielsweise, wenn wir mit jungen Erwachsenen zu tun haben, die eben halt zum Teil jetzt, ich sage, aus dem Kulturkreis des Islam kommt, die eben halt auch ein ganz anderes Frauenbild haben. Da achten wir halt schon sehr drauf, dass eben halt auch gerade diese Frauenproblematik, die in allen Opern ja auch immer wieder auftaucht, dass die dort eben halt ganz besonders erklärt wird, weil das sind eben genau die Passagen, die Szenen in Opern, die diesen jungen Leuten am schwersten begreiflich sind. Und da müssen wir halt ein bisschen Nachhilfeunterricht geben. Wir erzählen die Handlung sehr locker, weil alle Handlungen, alle Opern sind ja irgendwie Probleme unseres täglichen Lebens, die in dieser oder leicht modifizierter Form ja auch heute aufkommen. Es geht immer um Neid, Hass, Liebe, Rache und das sind alles leider oder Gott sei Dank auch Probleme und Phänomene, mit denen wir uns ja auch noch beschäftigen. Und das versuchen wir klarzumachen. Die Oper ist nicht etwas, was Probleme von gestern und vorgestern beleuchtet, sondern Opern beleuchten auch die Probleme von heute. Und deswegen versuchen wir immer, den Bezug zu unserem heutigen Leben herzustellen.
Soweit zu den Inhalten. Und was die Musik betrifft, geben Sie da auch Hilfen?
Ja, die Hilfen sind sogar ganz besonderer Art. Wir haben junge Studenten, Musikstudenten, die Instrumente spielen und dann geben wir eben halt auch eine kleine Einführung in die Musik, aber nicht so, dass jetzt dort irgendwo auf dem Piano mit einem Sänger so wie klassisch was vorgesungen wird, sondern wir haben ein Saxophon, ein Klavier, ein Schlagzeug, eine E-Gitarre und dann improvisieren diese jungen Studenten Melodien aus dieser Oper. Und hinterher ist das nicht immer so ein schönes Ratespiel, habt ihr die Musik auch verstanden? Wir waren beispielsweise jetzt mit den jungen Operngängern in Benjamin Britten's, in dem Peter Grimes. Und die Musik ist ja nicht so ganz einfach, aber diese jungen Musiker haben das eben halt mit E-Gitarre, mit Klavier, mit Schlagwerk gespielt und hinterher haben die gesagt, das haben wir gehört, das und das habt ihr uns vorgespielt. Das heißt, sie hören unglaublich intensiv zu und sind auch unglaublich interessiert und wir machen, organisieren zumeist dann auch noch im Nachhinein ein Treffen, wo dann auch noch Künstler dazukommen, die sie gerade zuvor auf der Bühne gesehen haben. Oper zum Anfassen nennen wir es auch ein bisschen.
Wir haben einen Eindruck von der großen Bandbreite der Projekte bekommen, die erkunden wollen, welche Rolle die Kultur im Integrationsprozess spielen kann. Was wir gehört haben, erschien aufschlussreich und vielversprechend. Frage an die Leiterin des Kulturamts Ingrid Roberts: Waren es Eintagsfliegen oder geht das Sonderprojekt in die nächste Runde?
Die meisten der Projekte laufen noch. Also die waren nicht mit Jahresende 16 abgeschlossen, sondern sehr viele laufen noch. Und wir freuen uns sehr darüber, dass im Kulturausschuss entschieden wurde, dass der gleiche Betrag nochmal im Haushalt zugesetzt wird, unter dem Vorbehalt, dass die Stadtverordnetenversammlung, die demnächst stattfindet, dem auch zustimmt, können wir also sofort eine zweite Auflage eines gleichen Sonderprojektes starten. Und ich glaube, nach dem großen Erfolg, den das letzte Jahr bis jetzt hatte, wird das wieder mindestens genauso erfolgreich sein.
Sehr erfreulich, was wir von Frau Roberts hören. Und damit verabschiede ich mich für heute. Am Mikrofon war Jutta Schostak.